Leider haben wir uns beim Private Banking Kongress in München knapp verpasst. Jetzt sind wir aber wieder beisammen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Folge. Heute mit Harald Sporleder von Lingo Asset Management, einem Maschinenraum, der wirklich interessant ist und der ja zu unserer Diversifikationsaufgabe einiges beizutragen hat.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ist der Iran-Konflikt für die Kapitalmärkte nur ein kurzfristiger Schock oder verändert er das Inflationsregime dauerhaft? Warum könnte ein Ölpreis oberhalb des Vorkriegsniveaus für Europa problematischer sein als für die USA? Sind Emerging Markets heute qualitativ investierbarer als noch vor 10 oder 20 Jahren? Und warum gewinnen Buchwerte, Umsatzmultiplikatoren, Free Cashflows in einem höheren Zinsumfeld wieder an Relevanz?
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
warten. Der andere Verschuldungsgrad bleibt ja immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer wieder.
Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Und ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also,
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desasterrisiken.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 162 in Das große Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Ihr Host und ich habe heute einen Gast, den ich schon mal hier begrüßen durfte, aber damals noch als einen von dreien. Wir hatten Harald Sporleder, den CIO von Lingo Asset Management, bereits in unserer Weihnachtsausgabe zu Gast. Und ich habe ihm damals versprochen und Ihnen auch, dass wir ihn unbedingt wieder einladen. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um mit Ihnen über einen quantitativ sauberen, aber top-down gesteuerten Investmentprozess zu sprechen, in einer Zeit, in der sich der Aggregatzustand des Kapitalmarkts sehr stark gewandelt hat nach einem ersten Quartal, das geprägt war vom Iran-Krieg und einem Beginn des zweiten Quartals, in dem wir viele Dinge plötzlich ganz anders sehen und uns wieder auf die Gewinnsituation der großen Tech-Unternehmen konzentrieren. Wie sieht ein Value-Investor, ein Contrarian das? Das wird ein spannendes Gespräch, freuen Sie sich drauf und machen Sie reiche Beute. Viel Spaß mit Harald Sporleder von Lingor Asset Management. Ich freue mich, zum zweiten Mal im großen Bild Harald Sporleder von Lingor Asset Management begrüßen zu dürfen. Lieber Harald, guten Morgen dürfen wir sagen heute.
Guten Morgen, Christian.
Wir nehmen um 8 Uhr auf. Das ist die früheste Aufnahmezeit in der Geschichte des großen Bildes. Vielen Dank, lieber Harald, dass du uns ein bisschen Einblicke gibst in das, was in deinem Maschinenraum passiert. Wir kennen dich noch von unserem, Investment-Stammtisch zu Weihnachten. Vielen Dank, dass du da dabei warst. Das war sehr kernig und wir haben, glaube ich, keine bessere Zeit, um mit dir zu sprechen, als die aktuellen Ergebnisse oder Ereignisse. Ich freue mich drauf, mit dir mal so die verschiedenen Fragestellungen abzustreiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen, glaube ich, wir machen es mal anders. Wir sollten vielleicht mal kurz was zu Lingor und zu Harald Sporleder hören und sagen, damit wir einordnen können, mit wem wir heute sprechen. Lieber Harald, würdest du ganz kurz einen Satz zu Lingor und einen Satz zu dir sagen?
Ja, sehr gerne. Ja, Lingor Asset Management aus Düsseldorf ist ein seit über 30 Jahren existierende Aktienboutique. Wir managen ausschließlich Aktienfonds, basierend auf Value-Kriterien als systematischer Anbieter. Und dabei decken wir quasi die gesamte Range ab von globalen Produkten, Emerging Market Produkten, Mid- und Small Cap Produkten, Europa Produkten. Und meine Wenigkeit, ich bin vor über 3 Jahren hier als CIO nach Düsseldorf gekommen. Und seitdem haben wir eine sehr gute Entwicklung vollzogen auf der Performance-Ebene, die wir auch gerne so fortsetzen möchten.
Und wir haben beim letzten Gespräch gelernt, dass du sozusagen die Value-Kriterien ergänzt hast um verschiedene Betrachtungsebenen, die durchaus sehr top-down getrieben sind. Das heißt, du hast sozusagen den quantitativen Bottom-up-Prozess ergänzt um Top-Down-Ebenen. Und ich glaube, das werden wir heute im Gespräch immer deutlich spüren. Da freue ich mich schon drauf. Das war schon im Dezember richtig spannend. Du selbst hast eine Historie bei anderen großen Häusern. Vielleicht, wenn man deinen Namen schon mal gehört hat, dann wird einem jetzt einfallen, ach so, der war ja da. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wo du vorher warst.
Ja, so viele Häuser waren es nicht. Es war am Ende nur ein Haus. Ich habe 25 Jahre für Allianz Global Investors gearbeitet und dort das Hedgefondsgeschäft aufgebaut für europäische Aktien in unterschiedlichen Strategien. Und gerade auch diese Denkweise in Makroparametern und auch die Verarbeitung von Makroparametern in einen systematischen Ansatz, weil wir es einfach nicht mehr ignorieren dürfen, war sehr wichtig, das auch bei Lingo zu implementieren. Gerade im globalen Kontext und auch in unserem Vorgespräch, Christian, haben wir gemerkt, wie wichtig doch die geopolitischen Themen sind, weil die Finanzflüsse sich danach richten.
Ja, und jetzt fällt Ihnen ein, genau, da haben Sie den Namen Sporleder auch schon mal gehört im Kontext Allianz. Und wenn wir jetzt einsteigen, lieber Harald, dann natürlich da, wo unser Interesse hingelenkt wird, nämlich auf den Wal Timi in der Bucht von, nee, Spaß beiseite. Wir schauen in den Iran und wir, ich reibe mir die Augen, wenn ich die letzten Tage so auf den Bloomberg gucke, weil letzten Endes die Dinge, die am Iran-Konflikt, nennen wir ihn mal so, richtig schmerzhaft sind, nämlich die Inflation, die erwartete Inflation in Europa, in den USA und auch die Zahl der Schiffe, die durch die Straße von Hormuz fährt, weiterhin im totalen Kriegsmodus sind. Aber die Aktienmärkte zumindest haben sich davon wieder stark gelöst. Und vielleicht lass uns mal bei deiner Einschätzung anfangen, wie du die Folgen des Irans einordnest. Ich sage es noch kurz aus meiner Perspektive. Ich habe gerade meine Reporting-Saison. Ich spreche mit allen Portfolio-Managern, die meine Mandantenportfolios begleiten. Und da höre ich in den allermeisten Fällen, dass die Folgen des Iran-Kriegs, was die Inflation angeht und auch andere Dinge, kurzfristiger Natur sein werden und dass deswegen auch der Markt zu Recht jetzt wieder anfängt, durch das Krisenszenario hindurchzuschauen und damit wieder endlich positiv sein darf. Harald, folgst du dieser Einschätzung?
Ich versuche es mal so zu formulieren. In der Regel ist ja die Masse falsch. Das ist jetzt keine Arroganz oder Überheblichkeit. Das ist eine Beobachtung an den Kapitalmärkten, weil sich viele Meinungsbilder natürlich auch gerne der Mehrheit anschließen, um nicht auszuweichen. Zweitens würde ich vielleicht an der Stelle betonen, wir haben derzeit sehr, sehr viele Iran-Spezialisten und Strategen, die vorher, glaube ich, kaum wussten, wo Iran auf der Weltkarte richtig liegt. Ich möchte mich auch an der Thematik nicht so richtig beteiligen. Ich versuche es sehr neutral zu betrachten, lieber Christian. Ich glaube, für die Weltwirtschaft wäre es erstmal grundsätzlich hilfreich, wir kriegen eine Lösung für den Iran hin, weil der Iran ist ein wunderschönes Land sein. Ich war niemals da. Mit einer hervorragend ausgebildeten Bevölkerung seit Jahrzehnten, das ist auch bekannt, mit wirtschaftlichen Grundlagen und mit einer hohen Bedeutung in der Region. Das heißt also, wenn wir dort eine Lösung hinkriegen, ist das für die Weltwirtschaft sehr wichtig. Was ist die große Unbekannte? Geht der Ölpreis auf 150 oder fällt er nach einer Lösung auf 60 oder bleibt er bei 80? I don't know. Keiner weiß das wirklich. Mein Bauchgefühl sagt mir, er wird einfach einen Touch höher bleiben und das höher ist das Problem, weil wir haben uns eigentlich in den letzten Quartalen durchaus vor dem Krieg konditioniert auf 55 bis 60. Das war auch im Interesse der Amerikaner übrigens, das wissen wir ja. Die Amerikaner wollten ja einen niedrigen Ölpreis haben, um die Inflation tief zu halten. So, und jetzt ist der Ölpreis leider wesentlich höher und wir wissen nicht, auf welches Level er wieder zurückfallen wird, aber er wird höher bleiben. Hier werden ganz klare Botschaften versendet und implizit vielleicht auch nicht unbedingt gewollt. Aber ich bin davon überzeugt, der Amerikaner lernt jetzt als größte ölfördernde Nation der Welt. Das haben die Amerikaner erreicht. Bin ich nicht nur technologisch die führende Nation, sondern ich bin auch auf der Thematik der Energiemärkte eine dominierende Nation. Und es geht nur um Dominanz. Das ist etwas, was wir gesellschaftspolitisch gelernt haben. Und Dominanz ist für die Amerikaner extrem wichtig, gerade auch gegenüber den Chinesen. Und das kann durchaus bedeuten, dass wir über längere Zeit einen höheren Ölpreis sehen werden. Aber ich werde mich nicht festlegen, ob 70 oder 80 sind. Es wird auf jeden Fall über dem Level sein von vor dem Krieg. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Das ist eine große Herausforderung für die nächsten Quartale.
Das ist ja eigentlich schon die große Hausaufgabe an alle Nationen, die am Anfang am stärksten gelitten haben oder vielleicht immer noch leiden, weil das Öl nicht durch die Straße von Hormuz geflossen ist. Und allen voran natürlich Europa, weil du da den Inflationseffekt am stärksten gesehen hast. Und das will ich an der Stelle nochmal nennen. Die Inflationserwartung bei 3,5% schmerzt richtig. In den USA ist sie auch auf so einem Niveau. Aber dass wir in der Inflationserwartung auf dem gleichen Niveau sind wie die Amerikaner, ist eigentlich eher selten. Und die Amerikaner sind höhere Inflation gewohnt. Die haben ja auch höhere Wachstumsraten. Aber wenn wir unser Wachstum von, was werden wir kriegen am Ende des Jahres, vielleicht 1,3%, 1,1 gegen eine Inflationserwartung für in 12 Monaten von 3,5% legen, dann haben wir ein fundamentales Problem.
Korrekt. Ja. Also im Prinzip ist das so ein bisschen augenöffnend, was gerade passiert. Dass Europa merkt, dass wir bezogen auf die Energiepolitik eigentlich seit einem Jahrzehnt Fehler machen. Und das wird jetzt adressiert. Ja, und dieses Adressieren läuft typischerweise über Fakten. Und die ersten Fakten werden natürlich die Inflationsraten sein. Das wird irgendwann nachgefragt von dem Wähler in Europa. Warum haben wir denn diese Beschleunigung auf den Energiemärkten? Warum haben wir diese Abhängigkeit? Und diese Problematik ist sicherlich sehr, sehr komplex in Europa.
Und diese Inflation, die ich gerade genannt habe, gilt ja für den ganzen Euroraum. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht unbedingt nur von einer mehr oder weniger gelungenen Energiewende in Deutschland. Wir sprechen von ganz Europa, und die Hausaufgaben in Europa sind ja schon so ein paar Mal aufgerufen worden, nämlich während Corona, im Zuge des Ukraine-Krieges und jetzt wieder. Haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht? Haben wir uns wieder mit anderen Themen beschäftigt? Haben wir da weggeschaut? Hätten wir uns da anders drauf einstellen müssen? Hätte uns klar sein müssen, dass der Ölpreis dann irgendwann doch mal sehr stark steigt?
Deine Frage impliziert eigentlich die Antwort. Ja, du hast es vorhin spaßig gesagt, wir reden erstmal über Timmy, und hast natürlich dann auch lustigerweise abgebrochen, aber so ist es so ein bisschen in der deutschen Bevölkerung. Timmy ist ganz weit vorne und die echten Probleme sind eigentlich, werden gerne übergangen. Ja, sie werden nicht ignoriert, sie werden gerne übergangen. Ich widerspreche dir leider auch. Ich glaube, energiepolitisch haben wir komplett versagt. Ja, die Energiewende wurde ideologisch angeschoben. Aber ich lehne mich auch so weit aus dem Fenster, dass wir durchaus auch medial bereit waren, physikalische Gesetze zu ignorieren. Das ist in der deutschen Politik, und das ist wirklich ein deutsches Problem gewesen, dass wir im Rahmen der Energiewende die physikalischen Gesetze dahingehend ignoriert haben, dass Grundlast kein Thema ist. Und Grundlast ist dann ein Thema, wenn ich Abhängigkeiten habe und Renewable Energie nicht ausreichend zur Verfügung steht. Dieses physikalische Problem haben andere Länder nicht so in Kerneuropa. Das haben die Länder, die viel Kernenergie haben, nicht, oder viel Wasserkraft wie skandinavischen Länder, die haben diese Problematik nicht. Wir stehen vor der Problematik, wir waren die größte Wirtschaftsnation in Europa und sind leider auf dem absteigenden Ast, weil das Energieproblem nicht adressiert wurde und ideologisch verfolgt wurde.
Mhm. Welche anderen Effekte, wenn wir den Iran-Krieg mal noch so ein bisschen abarbeiten, welche anderen Effekte sehen wir denn auf Branchen, auf Regionen, die wir als Investoren berücksichtigen müssten? Meine einzige Beobachtung war, und das ist vielleicht eher was für das andere Feld, nämlich die Rotation von Soft zu Hard Assets oder wieder umgekehrt, dass die gleichgewichtigen Indizes bis Ende des Quartals sehr erfolgreich waren. Das ist ja das, was sich alle Portfolio-Manager immer gewünscht haben. Hurra! Der Markt, die Marktperformance verbreitert sich. Die Dominanz der Großen hört auf. Wir sprechen gleich nochmal darüber, wie es eigentlich seit 1. April aussieht. Aber in diesem Zuge sind die Emerging Markets den entwickelten Märkten auch mal davon galoppiert. Und die Amerikaner und Europa vielleicht auch so ein bisschen, weil die schwergewichtigen Aktien nicht so gut performt haben, hingen da hinterher. Ja. So, Welche anderen Effekte kann man aus dem Irankrieg noch ableiten?
Also ich glaube, der Investor sucht immer nach Fakten. Und wie wir gerade eingangs gemerkt haben, das Iran-Thema ist sehr, sehr komplex, nicht zu bewerten. Momentum sehr schwierig, wie die politischen Verhandlungen dort laufen, überhaupt nicht zu prognostizieren. Also stürzt man sich auf das Thema, was man sieht. Und das Thema, was davon nicht groß beeinflusst wird, weil der Ölpreis hat nicht große Konsequenzen aktuell für den Hardware-Trade, fließt das Geld in den Hardware-Trade, weil der ist visible. Die Unternehmen berichten extrem gute Zahlen, also Wachstumszahlen im hohen zweistelligen Bereich. Und wenn ich diese Visibilität habe, weil gleichzeitig Sorgen in zahlreichen anderen Sektoren, dann kanalisiert sich das Geld in ganz, ganz wenigen Themen oder vielleicht ist es momentan auch nur ein Thema und dementsprechend wenigen Aktien. Und diese Kanalisation führt zu exorbitanten Kurssteigerungen. Man nennt es sicherlich auch in meiner Denkweise, da bildet sich definitiv eine Blase. Und wir müssen damit umgehen. Ja, das ist für uns auch eine Herausforderung, mit der wir aber allerdings sehr gut zurechtkommen, gerade in unserem globalen Lingo Systematic Fonds, wo ja die Schwergewichte nun mal hochgewichtet sind. Und wir uns Gedanken machen müssen, wie wir dieses Problem, ja, weil viele unserer Titel sind einfach gleichgewichtet, wie wir dieses Problem umschiffen können, ohne dass wir unseren Investmentprozess verlassen. Und das ist die Herausforderung aller Investoren derzeit. Typischerweise MSCI World ist ja amerikanisch dominiert. Suchen wir Alpha-Quellen außerhalb der Index Constituents. Das ist aktuell, du hattest es angesprochen, gerade der Bereich Emerging Markets. Die Emerging Markets sind natürlich genauso ölabhängig wie viele andere Länder auch, aber die Emerging Markets zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie noch sehr, sehr viele traditionelle Sektoren haben. Ja, also ich spreche jetzt nicht über SK Hynix und TSMC. Und diese traditionellen Sektoren haben auch attraktive Wirtschaftswachstumszahlen, gerade der Material-Sektor im Allgemeinen weltweit. Und das sind durchaus Sonderthemen außerhalb des Hardware-Trades, der alles dominiert, wo wir in der Lage sind, diese Problematik, die alle Investoren haben, zu puffern, ohne unseren Value-Ansatz zu verlassen.
Also wir gehen dann sozusagen, und wir ziehen jetzt mal deine Brille auf, wir gehen als Investoren in die Emerging Markets in Industrien, die vielleicht bei uns in den 90er, auch in den Nullerjahren sehr attraktiv waren und sehr aktiv waren und noch nicht so sehr überholt und überrollt waren vom Technologiesektor. Materials, Finanzwerte vielleicht, ich weiß nicht, musst du gleich mal ein bisschen was sagen, genau. Und klassische Industrie, also dann doch die Hard Assets, die flankiert werden von den technologischen Elementen, die in den Emerging Markets sichtbar sind. Mischst du oder mischt ihr, wenn ihr diese Unternehmen und die Unternehmenslandschaft dort quantitativ auswertet, dann diese traditionellen Hard Assets Unternehmen mit dem, was die Emerging Markets technologisch zu bieten haben?
Ja, also ich könnte es nicht besser formulieren, Christian. Das ist genau das, was wir tun müssen. Wir brauchen natürlich ein diversifiziertes Portfolio, wo zahlreiche Industrien oder Sektoren abgedeckt werden, aber nicht alle. Die müssen natürlich aufgrund der Value-Parameter attraktiv sein und dann werden auch einzelne Sektoren mal gar nicht abgedeckt. Aber was wir einfach sehen im Vergleich zu Amerika oder Europa ist die Technologielastigkeit, mit Ausnahme der Aktien, die ich vorhin genannt habe, ist dort weniger. Ja, also wenn du nach Lateinamerika guckst, da fällt es dir schwer. TOTVS ist da, das ist ein Software-Service-Unternehmen, aber da ist halt nicht so viel Technologie vorhanden. Da gibt es vielleicht ganz gute Banken, New Holding. Dort sucht man seine Alpha-Quellen in ganz anderen Bereichen. Ja, wir können auch einen Blick nach Japan werfen. Dort haben wir eine vergleichbare Bewegung, so ein bisschen wie in Europa vor 3-4 Jahren, als der Zins zurückkam. Wenn der Zins zurückkommt, kommt die Zinsmarge der Financials zurück. Mhm. Und eine höhere Zinsmarge ist typischerweise unterstützend für den Bankensektor, wenn die Kredite nicht ausfallen. Dementsprechend fokussiert sich das Kapital wieder auf einige Financials. Auch das ist für uns höchst interessant. interessante. Mitsubishi Financial ist in allen unserem Portfolio visible, sieht man überall. Das sind so Trends, wo wir in der Lage sind, das extrem dominierende Hardware-Thema zu umschiffen. Ich muss allerdings auch daran erinnern, wenn die Aktien sich noch weiter 100% nach oben wegsprengen, so eine Nvidia, die ja jetzt schon 4 Trillionen ausmacht, mit dem Gewicht und die macht nochmal 100%. Ich halte alles für möglich heutzutage. Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem für alle Investoren. Das wollen wir nicht hoffen, weil so eine Blase ist nicht eindimensional. Irgendwann gibt es eine Neutralisierung und der Neutralisierungstritt ist für mich hochinteressant als Value-Investor. Als Value-Investor sind wir grundsätzlich immer ein bisschen konträr aufgestellt. Wir gucken immer in die Ecke, wo gerade die Taschenlampe nicht so richtig hinleuchtet. Über die will keiner so richtig reden, die ist nicht en vogue, die muss entdeckt werden. Aber diese Ecke müssen wir ausleuchten, ob dort Alpha-Potenzial liegt. Und das bezieht sich auf alle unsere Strategien, die wir managen.
Dann nehmen wir nochmal die Lingua-Taschenlampe und leuchte mal ein bisschen in den Emerging Markets weiter rum, weil ich das hochspannend finde. Das ist ja genau das Problem. Wir wissen eigentlich, die Emerging Markets sind nicht so effizient wie die Developed Markets, weil die Informationen in gleicher Weise nicht überall vorliegen und man kann durch Stockpicking, egal über welchen Ansatz, dort leichter versuchen, Alpha zu generieren. Was ist euer Weg? Was sind eure Kriterien? Wie finden Aktien in euer Portfolio?
Ich versuche mal ein bisschen auch die Lanze für die Emerging Markets zu brechen, weil sich vieles verbessert hat in den letzten Jahrzehnten. Vieles ist richtig von dem, was du sagst, aber die Datenqualität ist besser geworden. Ja. Die Emerging Markets haben sich dort viel mehr den Kapitalmarktstandards angenähert und wir sollten nicht zu sehr fingerpointen dafür, dass wir Wirecard in Deutschland hatten. Also diese Art der Problematik, die wir früher definitiv hatten, hat sich zumindest wesentlich gebessert in Sachen Datenqualität. Diese Datenqualität ist Grundlage für unsere Arbeit als systematischer Aktiensektor, der auf Bilanzqualität schaut, der auf insbesondere über alle Werte hinweg, auf Free Cash Flow, Stabilität und Predictability, also Vorhersehbarkeit von Free Cash Flow schaut, der auf Governance schaut, was habe ich jetzt noch vergessen? Ja, das sind so im Wesentlichen die Kriterien, die über das gesamte Universum standardisiert angewendet werden und da müssen die Zahlen einfach passen, da müsste eine Aktie sich qualifizieren, das ist, wir nennen das immer das wie so ein Zehnkampf, da müssen viele Parameter gleichzeitig passen und wenn das der Fall ist, dann qualifiziert sich eine Aktie aus den Emerging Markets auch für unser Universum, gerade im globalen Kontext, wo wir das Alpha in anderen Regionen, in anderen Sektoren suchen müssen aufgrund der amerikanischen Dominanz. Und diese Qualität muss sich durch alle unsere Produkte durchziehen. Mhm. Und vielleicht eine kleine Ergänzung, das ist mir ganz, ganz wichtig, du wirst es sicherlich auch gleich bejahen wieder, Christian. Was wir beobachten beispielsweise in den letzten ja 2-3 Jahren ist, dass sowas wie Buchwerte, ne, das war ja bis vor wenigen Jahren Phileas Fremdwort, ja, Buchwert, wen interessiert denn Buchwert, ja, das kommt wieder zurück. Das ist natürlich nicht bei den Unternehmen groß, die im Tech-Bereich unterwegs sind, weil da viele Intangibles sind, aber in den Emerging Markets haben wir natürlich viele traditionelle Sektoren. Und Buchwerte werden wieder interessant. Es wird über Buchwerte gesprochen, es werden Buchwerte wieder analysiert, es werden Grafiken gebildet, alles, was es seit 2008, 2009 in der Art und Weise nicht gab. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil das drückt sich in den Multiples aus. Also Buchwert-Multiples oder ganz traditionelle Sales-Multiples werden wieder diskutiert, hinterfragt, analysiert und in den Fonds integriert. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wir, und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, wir sind in einem Normalisierungstrend. Der geht schon 4-5 Jahre, weil Geld hat wieder einen Preis. Das nennt sich Zins. Und dieser Normalisierungstrend ist höchst komplex, weil er die gesamte Asset Allocation aller Investoren betrifft. Und dieser Normalisierungstrend schlägt sich irgendwann auch in den Multiples nieder. Und in diesem Prozess sind wir mittendrin. Ja? Kunden erkennen oder Investoren erkennen, worauf müssen wir jetzt wieder achten. Nicht Klicks per Unit oder sowas, sondern wir müssen in den traditionellen Unternehmen und Sektoren auch traditionelle Bewertungsparameter wieder ansetzen.
Ich möchte diesen Begriff des Normalisierungstrades nochmal kurz aufgreifen und versuchen zu definieren. Meinst du damit, dass die die Tatsache, dass Geld wieder einen Preis hat und dass wir strukturell ein höheres Inflationsrisiko auf der Welt haben. Viele Fantasiebewertungen, die man eben im Nullzinsumfeld oder im Niedrigzinsumfeld rechtfertigen konnte, eigentlich wieder zusammenfallen. Und dann scheint es in der Realwirtschaft eben eine gewisse Nüchternheit bei der Bewertung zu geben, die du ja auch gerade beschrieben hast, die dir sehr wichtig ist. Und dann gibt's nebendran eben eine Welt mit den Hyperscalern, für die diese Maßstäbe wahrscheinlich nicht gelten, beziehungsweise um die Bewertung dieser Hyperscaler zu rechtfertigen, hat man dann Wachstumsraten von, ich gucke mir das immer an, wenn ich die Portfolios bei mir analysiere, von Umsatzwachstumsraten von 17% in den nächsten 5 Jahren pro Jahr durchschnittlich und Gewinnwachstumsraten irgendwie 18% pro Jahr durchschnittlich in den nächsten 5 Jahren. Das heißt, das Gewinnvolumen, das Umsatzvolumen verdoppelt sich quasi in den nächsten Jahren oder wird sich mehr als verdoppeln. Und das ist das, was man eben von diesem Sektor erwartet. Hoffentlich kommt es und wehe, wenn nicht. Und dann wird man sich eben als Ausgleich zu dieser Euphorie, die man sich da gönnt, oder zu diesem nicht kritischen Bewertungsszenario, weil man dabei sein muss, weil es ja der Index auch macht und weil man am Index ja irgendwie dran sein muss und man sich gar nicht leisten kann, die Nvidia nicht im Portfolio zu haben, dann eben sehr nüchtern auf diese alten, traditionellen und bodennahen Kennzahlen und kombiniert das dann sozusagen.
Ich nehme ein paar Gedanken von dir auf, Christian. Also bei uns findest du keine Nvidia. Wir gehen also das Risiko, hier eine große Abweichung zu haben. Das ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches für uns, weil wir grundsätzlich einen Active Share sowohl in dem globalen Standardprodukt von über 80% haben, als auch in unserem sehr hoch bewerteten. Also
deswegen kommt man ja auch zu euch.
Ja, ne? Es geht auch nicht anders. Ja, ich meine, ja, wenn du ein Value-Investor bist mit systematischem Ansatz und du weißt, die Benchmark ist growth-dominiert, dann hast du natürlich grundsätzlich eine Abweichung. Die ist einfach exorbitant groß, aber das ist gewollt und das machen wir seit 30 Jahren so und werden es auch weiter so fortsetzen. Aber du hast zwei Themen angesprochen, die ganz wichtig sind. Punkt Nummer 1, im Nenner jeder Abdiskontierung steht jetzt eine größere Zahl. Die war früher klein oder null, jetzt ist sie größer. Je nachdem, wo der 10-jährige US Treasury ist, ob er bei 2 oder jetzt bei 4,5 ist oder 4,3. Das ändert die das ändert die zukünftigen Bewertungen von Unternehmen. Und das dürfen wir einfach nicht ignorieren. Das ist einfach ein Fakt, weil der Konkurrent der Aktienanlage ist fairerweise, ganz neutral betrachtet, die Anleihe. Ja, die liefert halt irgendeinen Coupon, nutze ich 3 in Europa, nutze ich 4,3 in Amerika, unabhängig jetzt von der Währung. So, also das muss ich erstmal liefern über eine Dividendenrendite bei einer Aktie oder was weiß ich, eine Festgeldanlage. Das ist also unsere Konkurrenten, mit denen konkurrieren wir. Ich kann also dementsprechend nur einen besseren Case liefern über wesentlich höhere Wachstumsraten, wie du gerade erwähnt hast, Hyperscaler. Die sind exorbitant hoch. Wo ich immer ein Problem sehe, Christian, und ich glaube, da sind wir ideologisch einer Meinung, das ist die Frage, wie lange kann ich 100% Wachstum oder 50% Wachstum eigentlich nach vorne fortschreiben? Weil die Industrie hat latent immer das Problem, sowas zu linearisieren. Und dann landen halt hohe Wachstumsraten in den Excel-Spreadsheets der Gewinnerwartungen der Analysten, Buy-Side-Sell-Side, um dann irgendwann festzustellen, aus 50% Wachstum sind auf einmal nur noch 5% gewonnen, weil auch was auch immer passiert ist. Diese Herausforderung ist immens, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass auch die Hyperscaler nicht unendlich jedes Jahr wachsen können. Und wo ich die größte Problematik sehe, ist die Profitabilität dieser Projekte. Das ist jetzt nicht von mir thematisiert, sondern von vielen anderen. Aber jeder, der sich mit IT auseinandersetzt und wir müssen auch unsere IT-Budgets planen, wie jedes andere Unternehmen auch, kriegt derzeit Rechnungen, die sind exorbitant hoch. Und das bedeutet für mich, was bedeutet das für die Frage, die sich dann für mich stellt, wie sieht eigentlich die Profitabilitätsrechnung der großen Hyperscaler aus? Die kaufen genau die gleichen Komponenten, die innerhalb von wenigen Wochen Preissteigerungen von 50% haben. wie rechne ich dann eigentlich noch ein Return on Investment bei diesen Projekten, bei einer so dynamischen unterliegenden Preisentwicklung der Komponenten? Wer ist überhaupt in der Lage, Wirtschaftsprüfer oder auch Investor zu prognostizieren, welche Profitabilität bringen diese Projekte, bei welcher Auslastung? Und hier sehe ich eine ganz, ganz große Problematik. Sicherlich vieles wiederholt sich in der Art und Weise nicht. Aber wir haben es leider erlebt im Rahmen der Dotcom-Blase, dass hier mehrere Glasfaserkabel übereinander gelegt wurden und keiner hat es so richtig benutzt. Das ist irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, dass auch viele von den Hyperscalern in der Art und Weise vielleicht dann doch nicht genutzt werden, weil es einen technologischen Sprung gibt oder sich die Nachfrage nicht so entwickelt. Und da passen wir auf, weil viele Unternehmen gehen in Experimente. Ich nenne es mal diplomatisch aus, in Experimente, in bilanzielle Experimente, wo über SPVs bilanzielle Risiken zumindest ausgelagert werden, aber irgendwo doch bei dir bleiben als Unternehmen, wo Schulden auf eine Bilanz gepackt werden, die überhaupt nicht durch die Free Cashflow-Generierung bedient werden kann. Ich sage jetzt nicht, wen ich da genau meine, aber wir alle wissen, dass diese Art von Experimenten schon vor 20 Jahren mal gemacht wurden und es ging ordentlich schief. Das macht mir Sorgen bei vielen dieser technologischen Entwicklungen. Wir brauchen sie, wir werden sie bekommen. Wir alle wissen allerdings nicht, mit welcher Rendite werden diese Projekte in 3, 4, 5 Jahren von uns bewertet. Für uns als Value-Investoren ist das teilweise egal, ja, weil wir uns nicht in diesen Unternehmen bewegen. Wir müssen aber ganz genau schauen, wer vielleicht unberechtigterweise falsch bewertet wird. Wer quasi bei diesem massiven Hardware-Trade gerade hinten runterfällt, das sind die Softwareunternehmen, die doch eine Daseinsberechtigung haben. Und das ist eine große Herausforderung, da eine Lösung zu finden. Das macht mir Spaß. Aber wir haben natürlich auch nicht die Glaskugel, wie keiner der Investoren, und müssen daraus ein Portfolio bauen. Wir wollen also nicht eindimensional auf eine Aktie schießen, sondern wir möchten im Rahmen des Portfolios, und bisher gelingt uns das ganz gut, dem Investor ein Produkt an die Hand geben, wo gewisse unterliegende Trends auch abgebildet werden.
Wenn die Bewertung dieser Hyperscaler dann irgendwann zu hoch wird und gleichzeitig die Unternehmen, die mit Schornstein, Zahnrädern und Lagerhallen bewertet sind, ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, wird das aus seiner Sicht dann auch die Indexzusammensetzung beziehungsweise die Neigung, in den Index zu investieren, auf den Kopf stellen? Denn ich hatte den Eindruck, dass, sagen wir mal, bis letztes Jahr es völlig in Ordnung war, wenn man als schlauer Investor einfach einen MSCI World gekauft hat, und zwar den Developed Markets. Man wusste gar nicht, dass es vielleicht da auch mehrere Kategorien gibt, und hat einfach die Übergewichtung und dieser Unwuchten durch den Technologiebereich in Kauf genommen. Und auch nicht überrissen, wie wahnsinnig abhängig die Bewertung dieses angeblich so breit gestreuten Pakets ist von den Wachstumsraten dieser sehr hochgewichteten Tech-Unternehmen. Und das ist ja genau das Problem, das ich in ganz vielen Portfolios sehe. Ja, wenn die anderen Teile nicht wachsen und dann mache ich mich quasi abhängig vom Wachstum der hochgewichteten Tech-Unternehmen, dann gibt es ein Problem, wenn die im Wachstum enttäuschen. Das Szenario, das du beschreibst, und sozusagen das Zurückkommen zu der Welt, in der die Zinsen höher sind, Kapitalkosten höher sind und sich dann diese Bewertungen irgendwann wieder normalisieren und der Tech-Sektor durch Disruption, das wäre auch mein Szenario, bin ich persönlich wirklich überzeugt von, dass dann, wenn künstliche Intelligenz Arme, Beine, Flügel, Räder bekommt, dass dann ganz andere Wertschöpfungsketten sich ganz anders woanders hin übertragen, und da sind wir wahrscheinlich mehr in China als in den USA, dass die Bewertung dieser Hyperscaler dann anders gesehen wird, sagen wir es mal vorsichtig. Das hieß ja, dass wir tatsächlich dann unsere Liebe zu den Indizes erstmal ganz stark abkühlen lassen und uns wirklich wieder auf aktives Management zurückbesinnen müssen.
Ja gut, da trittst du jetzt eine offene Tür ein bei uns. Ja, wir sind davon zutiefst überzeugt, auch wenn wir sehen, dass der unterliegende Trend in Passivierung natürlich für den Investor die einfachste Entscheidung erstmal ist. Ja, ich kriege ein kostengünstiges Produkt, ich bin an den Markttrends hinten auf jeden Fall drauf. Ich schwimme aber mit der Masse. Und hier wiederhole ich mich, mit der Masse schwimmen fühlt sich ganz gut an, bis es dann platzt. Und diese Thematik der passiven Produkte, wir können nur die Lanze für die Aktiven brechen, wenn wir in der Lage sind, stabiles Alpha zu generieren bei möglichst geringer Volatilität. So, das ist die ganz große Herausforderung. Das ist auch keine Gesetzmäßigkeit, dass uns das gelingt. Wenn es uns allerdings gelingt, haben wir auf jeden Fall die Argumentationshilfe gegenüber der passiven Industrie. Und da rede ich nicht über 40 Basispunkte Alpha. Das reicht nicht, ja, weil das erklärt maximal die Kosten. Nein, wir müssen, wie es uns auch in unserem Lingo Systematic bisher zumindest dieses Jahr gelungen ist, 400, 500 Basispunkte Alpha generieren, um, und das als Value-Anbieter mit wenig Tech-Werten, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Plus, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, es gibt schon wieder durchaus sehr, sehr interessante Bewegungen in der Investorengilde, die Produkte gegen die passive Industrie auflegen. Mhm. Weil die passive Industrie führt ja über die Kanalisierung zu einer Konzentration der Portfoliobildung und der Constituents, wo vielleicht viele dieser Aktien nicht gerechtfertigt bewertet sind, und das bietet riesige Alpha-Opportunitäten. Insbesondere jetzt schon die Industrie ist dafür bekannt, sowas auch datenmäßig auszunutzen. Und darauf würde ich ganz genau achten, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir dort unheimliche Alpha-Qualitäten haben, bei unberechtigterweise hochgelaufenen Aktien, die ein hohes Gewicht bekommen haben und dann nicht mehr liefern können. Ich muss das mal als Beispiel erwähnen. Unsere SAP wurde ja im DAX dann auf 15% gedeckelt, und dann wissen wir, was seit wenigen Quartalen passiert ist. Das ist komischerweise, Christian, wir lachen drüber, aber das ist irgendwie, passiert das immer wieder im DAX. Ja, wenn Aktie extrem hochgewichtet ist oder hochgenommen wird oder schnell ein Index aufsteigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Absturz naht. Und diese Beobachtung ist symptomatisch für viele globale Indizes, und das ergibt riesige Chancen. Ja, ich bin auch sehr vocal und ganz klar diesbezüglich, dass ich davon überzeugt bin, dass ein sehr, sehr großer, bekannter Chip-Anbieter wie Nvidia, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich dauerhaft eine Gross-Marge von 75% durchhole. Das ist, kann ich jetzt, weil ich Monopol habe, und das Monopol wird jede Woche, jeden Monat jetzt angeschossen durch AMD, Intel oder Entwicklung von Meta und Google. Diese Problematik wird sich irgendwann in der Gewichtung der Indizes niederschlagen. Nur dass wir jetzt, und das ist die große Problematik, Christian, wir reden über riesige Unternehmen, ja, 4 Trillionen. Ja, wenn heutzutage eine Aktie 30% fällt, naja. Aber wenn eine Aktie wie Nvidia mal 30% fällt, dann sind das halt 1,2 Trillionen Euro. Das alleine ist nicht das Problem. Das Problem unserer Kapitalmärkte ist die Geschwindigkeit der Änderung durch Algorithmen, die sich quer durch die gesamte Industrie dann ziehen. Das kann keiner vorhersehen, welche Aktien dann quasi in den Strudel mitgerissen werden. Und ich persönlich aus meinen Kontakten, meinen Netzwerken weiß, das ist die größte Problematik der Zentralbanken. Und keiner in den Zentralbanken kann das derzeit bewerten, was eine solche Bewegung auslöst. Wir alle haben es erlebt. Das ist allerdings 24, 25 Jahre her, als Nokia damals und Cisco enttäuscht haben. Das war ein Wasserfall. Gleichzeitig sind andere Sektoren nach oben gespült worden, weil das Geld bewegt sich immer in einem geschlossenen Raum. Es kann ja nicht unseren Erdball verlassen. Und darauf müssen wir achten. Das sind riesige Chancen in meinen Augen in den nächsten Quartalen, auch gerade für uns als Value-Investoren, dass wir erkennen müssen, wo wird es als nächstes dann hinfließen, wenn dieses Thema abgearbeitet wurde von den Investoren.
Du hast auch erwähnt, dass der quantitative Ansatz und die Gleichgewichtung, die ja vor solchen Sachen auch da schützt, ergänzt worden ist, insbesondere von dir, seit du bei Lingor den Maschinenraum leitest durch Top-Down-Perspektiven. Und wir haben im letzten Gespräch auch so einen Vorgeschmack dafür bekommen, dass deine Vertrauensaussprache für politische Führung, für politische Zuverlässigkeit eigentlich ein guter Indikator ist, ob Aktien einer bestimmten Volkswirtschaft in den kommenden Jahren von Investoren eher gesucht oder gemieden werden. Und jetzt können wir diesbezüglich vielleicht mal in Europa anfangen oder vielleicht auch um Europa, um zu verstehen, wie du das umsetzt. Also ich kann jetzt nur wieder aus meiner sehr stumpfen Perspektive sagen, dass ich sehe, dass die Regierung Friedrich Merz Kapitalabflüsse verzeichnet. Wenn man das alleine über die ETF-Fundflows beobachtet, dann gab es sehr viele Zuflüsse nach Deutschland, bis Friedrich Merz gewählt worden ist. Dann hat man sich das so 2 Monate angeschaut und dann gab es kontinuierlich große Abflüsse und das hält auch weiterhin an. Die Schweiz übrigens ist einer der großen Profiteure dieser Zuflüsse. Der Schweizer Aktienmarkt ist relativ klein. Man kann auch hier sagen, vielleicht gibt es eine gewisse Überhitzungsgefahr, weil sich alle in diese Währung hineinflüchten. Wie ist deine Perspektive auf andere Staaten oder vielleicht auch auf Deutschland, was das angeht?
Also diese geopolitische Komponente, die Makrokomponente ist deshalb sehr wichtig, weil wir seit 2008, 2009 wissen, es gibt nicht mehr die synchronisierte Weltwirtschaft. Das hat damals hervorragend funktioniert unter der Vorherrschaft der Chinesen und seitdem ist vieles auseinandergebrochen. Wir haben eine komplett neue Dynamisierung in der Wirtschaftspolitik und in der Präferenz. Das hat sicherlich Donald Trump beschleunigt. Und jetzt muss jeder sehen, wo er bleibt. Das klingt total banal, aber am Ende des Tages ist es so, dass jede Region oder jedes einzelne Land sich auf seine wirtschaftlichen Stärken konzentrieren soll. Und wenn sich ein Land auf seine Schwächen fokussiert, wie beispielsweise Deutschland, dann ist es leider oder auch Europa die Konsequenz, dass das Kapital abfließt. Und das geht in einer großen Konsequenz. Das muss nicht notwendigerweise sich in einem Index niederschlagen wie dem DAX, der dominiert wird von internationalen deutschen Unternehmen. Ja, eine Allianz macht ja nun nicht nur sein Geschäft nur in Deutschland, sondern das ist ein internationaler Top-Konzern, genauso wie Siemens, SAP und Co. Also insofern ist das Barometer für mich nicht das entscheidende Kriterium für die unterliegende wirtschaftliche Entwicklung. Aber was wir einfach sehen, und das müssen wir akzeptieren, es tut uns weh, das zu akzeptieren, aber wir bewegen uns hier in großen Zeitscheiben, ja. Und ich persönlich bin davon überzeugt, leider, dass Europa seine 60, 70, 80 Jahre hatte nach dem Zweiten Weltkrieg mit sensationellen wirtschaftlichen Entwicklungen, auch durch unterstützt von den Amerikanern Anfang der 50er Jahre. Und diese Zeit nähert sich scheinbar dem Ende. Das klingt traurig. Aber es ist gewollt, weil der Wohlstand auch teilweise das rationale Denken überdeckt in einzelnen Ländern. Und diese realpolitische Komponente wird von den Investoren ganz hart bewertet. Und wer die Fakten nicht liefert auf der ökonomischen Entwicklung, auf der regulatorischen Entwicklung in Sachen Energiepolitik, wird sukzessive bestraft. Diese Bestrafung sehen wir jetzt im Faktischen mit der hohen Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit führt leider zu hohen Inflationsraten, gleichzeitig niedrigem Wachstum und schlechten Earnings. Und schlechte Earnings bedeuten im relativen Vergleich, dass einzelne Regionen besser aussehen als beispielsweise Europa. Dieser Trend lässt sich nur dann umstoßen, wenn man ehrlich mit seiner Bevölkerung und seinen Investoren umgeht und klar die Probleme benennt, adressiert und ändert. Und das ist das, was du erwähnt hast. Viel Hoffnung in Q1 25, hohe Enttäuschung nach wenigen Monaten. Und der Status quo hat sich für Deutschland und auch für Europa, Frankreich ist das gleiche Beispiel, nicht geändert und führt zu einer Präferenzverschiebung. Ich bin allerdings auch, um den Satz vielleicht den Gedanken an der Stelle abzuschließen, davon überzeugt, dass wir in der Phase der Emerging Markets für die nächsten 50, 60 Jahre sind. Und das ist die Phase, wo das Kapital eine höhere Rendite erzeugt. Wir dürfen auch nicht ignorieren, welches Bevölkerungswachstum in diesen Regionen ist. Und das Bevölkerungswachstum bringt irgendwann auch Wirtschaftswachstum mit sich. Und das erkennt das internationale Kapital. Und dem müssen wir uns anschließen, um mit dem Kapital dann und auch mit den Chancen die entsprechenden Alpha-Quellen für unsere Kunden zu sichern.
Das hast du jetzt gerade so nebenbei ummoderiert, umgelenkt. Das heißt, die Phase, in der der europäische Investor mit seinem Kapital auch lieber großvolumig zu Hause bleiben sollte, ist aus seiner Sicht vorbei.
Ja. Mhm. Ganz klares, trauriges Jahr, aber nicht, weil ich melancholisch bin und nicht patriotisch. Das bin ich, weiß Gott, ich liebe es, wirklich in meinem Land zu leben. Aber ich sehe einfach, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, uns zu reformieren, uns anzupassen und ehrlich mit der Wahrheit umzugehen. Und solange das nicht adressiert wird, wird leider das internationale Kapital woanders hingehen. Wir haben ein Gegenbeispiel in Europa gesehen. Das dürfen wir allerdings nicht ignorieren. Die Griechen waren mit dem Rücken an der Wand vor 14 Jahren, 2012, wurden politisch katastrophal regiert. Das muss man ganz klar sagen. Ja, mit völlig verrückten Wirtschaftsministern, mit komplett sozialistischen Einstellungen. Aber Griechenland hat bewiesen, dass wenn man sich reformiert, man das internationale Kapital wieder zurückgewinnt. Das hat die Börse gezeigt, das haben die Zinsentwicklungen in den Anleihen gezeigt. Italien geht einen sehr, sehr ähnlichen Weg. Es gibt Gegenbeispiele in Europa. Und wenn man, das sehe ich als Chance, wenn diese Chance ergriffen wird, ist das Kapital sofort wieder da. Ja, Kapital ist diesbezüglich höchst flexibel.
Okay. Was dann richten wir unseren Blick wieder aus Europa in Richtung der Emerging Markets und in den Rest der Welt. Wenn du jetzt mal eure Produktpalette beleuchtest, dann würdest du sagen, wie ist das so regional verteilt? Was ist das, was euer Investmentprozess dann in großer Stärke abbildet? Das heißt, es spielt Europa keine so große Rolle mehr. Den Euro-Homeland-Fonds, den es nicht gibt, der ist dann nicht so großvolumig wie andere?
Ja und nein. Dass es Chancen in Europa gibt, definitiv richtig, wird es immer geben. Aber in der Breite wird es so in der Art von uns nicht abgebildet mehr oder ist wesentlich geringer geworden als noch vor meiner Ankunft. Wo wir beispielsweise ein wesentlich kleineres Problem haben, in positiver Hinsicht, ist unser Mid- und Small Cap Fonds, ja, der Lingo Global Small Cap Value Fonds. Ein wunderschönes Produkt. Also, dort haben wir nicht das Nvidia-Problem. Wir haben eine extrem breite Benchmark, 5000 Werte. Wir haben 120, 130 in unserem Portfolio. Wir haben nicht diese brutale Technologie-Dominanz im Index. Wir können wirklich mit Value-Kriterien quer durch die Welt uns positionieren und liefern nicht nur das stabile Alpha, was auch von anderen Beobachtern uns bestätigt wird, sondern wir liefern es in Kombination mit einer geringen Volatilität. Das ist etwas, das gefällt mir. Dort kann ich auf die Suche gehen in den Emerging Markets, in Europa, in Amerika, Lateinamerika nach attraktiven Werten. Das machen wir und wir haben nicht diese Index-Problematik. Also da fühle ich mich wesentlich wohler, weil ich es besser argumentieren kann, weil ich nicht von diesen Heavyweights abhängig bin. Das sieht in den Emerging Markets, in den reinen Emerging Markets ein bisschen anders aus. Wir hatten das vorhin eingangs schon erwähnt. Dort haben wir TSMC mit, keine Ahnung, 15-16% im Index. Wir sind regulatorisch bei 10% gedeckelt. Wir sind gleichgewichtete Anbieter. Wir können noch nicht mal die 10%. Wir haben also ein immenses Risiko. Ja, und dann sprechen wir nicht über Tencent, SK Hynix und Samsung. Das ist in den Emerging Markets in diesen letzten Quartalen eine große Herausforderung, aber das wird sich auch wieder normalisieren. Mhm. Ja, und das wird auch wieder Chancen bieten. So, und dann sind wir wieder im Großvolumen globalen Bereich.
Aber vielleicht ganz kurz bei den Small- und Mid-Caps zu bleiben, weil das ja wirklich ein Thema ist, das mal mehr, mal weniger wirklich performt hat und aber immer wieder versucht worden ist, in die erste Reihe zu stellen. Jetzt in der Vergangenheit hat es funktioniert und meine Frage ist, was ist denn der Treiber, dass der Markt Markt sich tatsächlich dann wieder nach diesen kleineren Unternehmen bückt, weil es ja eigentlich in der Vergangenheit viel bequemer war, sich einfach nur mit den großen Unternehmen zu beschäftigen und die kleinen natürlich durch Disruption, durch die Corona-Krise, durch Inflationsrisiken, das haben wir in Europa ganz besonders ausgeprägt gesehen, ja eigentlich sehr gerne auf Innovation, auf neue Produkte und auf Wertschöpfungskettenteile verzichten, weil das alles viel zu kompliziert ist und weil die Kleinen mit diesen ganzen regulatorischen und makroökonomischen Herausforderungen viel stärker zu kämpfen haben als die Großen.
Gut, letztendlich ist es der passive Trade. Der passive Trade hat natürlich den Mid- und Small Caps nicht geholfen, weil die Aufmerksamkeit ist natürlich über den passiven Trade in die großen Indizes gelaufen. Die großen Indizes haben auch durch die technologische Entwicklung außergewöhnlich stark performt. Und wenn ich eine gute absolute Performance liefere in den großen Indizes, habe ich diesen Magnetismus-Effekt und der Magnetismus-Effekt zieht das Geld an und dieses Geld fühlt sich derzeit sehr, sehr wohl. Aber unabhängig davon sind alle Argumente, die du gerade geliefert hast, nicht obsolet. Ja? Also innovative, schnelle Unternehmen, die in der Lage sind, sich neu zu positionieren, den technologischen Veränderungen anzupassen, etc. pp. Viel M&A, das finden wir ja viel, viel häufiger in dem Mid- und Small-Cap-Bereich, jetzt im Large-Cap-Bereich. Die Stabilität der Earnings oder das Ertragswachstum ist natürlich egal, ob ich Mid- und Small-Cap oder Large-Cap habe, das dominierende Argument, das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich dieses Ertragswachstum kombiniere mit einem regulatorischen Rahmen, der halbwegs verständlich nachvollziehbar ist, dann habe ich eine gute Kombination, unabhängig, ob ich im Hochzins oder Niedrigzins oder hohe Inflation oder niedrige Inflation mich befinde, sondern ich habe ein großes Universum weltweit und aus dem Universum heraus kann ich gute Unternehmen picken, egal wo sie sich regulatorisch, politisch oder gesellschaftspolitisch befinden. Mhm. Das ist die Beauty von Mid- und Small Caps, weshalb ich auch den Bereich der Asset-Klasse der Mid- und Small Caps sehr, sehr attraktiv finde. Wenn ich das bei unserem Produkt anschaue, wir managen jetzt seit 8 Jahren, das ist Nummer 1 von weltweit, seit 4 Jahren jetzt sogar. Wir liefern einfach eine Rendite von 7-8% ab. So. Und Christian, du bist ja nun auch ein Family Officer. Wir wissen alle, was jeder Investor im konservativen Bereich haben möchte. Das heißt Inflation plus 2-3%. Genau das möchte ich doch liefern bei geringer Volatilität. Und das ist etwas, das finde ich in der Breite, unabhängig vom Zyklus, viel, viel stärker in den Mid- und Small Caps. Und deshalb ist das für uns auch ein Fokusprodukt, ja.
Dann sag nochmal genau, wie der Fonds heißt.
Das ist der Lingor Global Small Cap Value. Wie gesagt, 8 Jahre Track Record, Scope Rating also höchste Rating A und Nummer 1 von 90 Produkten seit vielen Jahren jetzt schon. Und das möchten wir gerne fortsetzen, weil im Wesentlichen geht es nicht darum, immer den höchsten Return zu zeigen, sondern den attraktivsten Return bei geringer Volatilität. Und das ist etwas, gerade als Value-Investor, das müssen wir einfach liefern. Wenn wir mit einem hohen Grad an Diversifizierung als systematischer Anbieter auch. Und das gelingt uns bei diesen Produkten eigentlich sehr, sehr gut. Und da bin ich eigentlich sehr froh und auch stolz drauf, dass wir in einem Umfeld, wo wir über diese zahlreichen Probleme, Iran, Inflation, Dominanz der amerikanischen Tech-Werte, uns mit diesem, ich sag mal, langweiligen Produkt wunderbar positionieren können.
Ich sehe gerade durchschnittliches KGV, zumindest laut Bloomberg, 17,3. Das klingt günstig.
Ja, also früher sind wir anders aufgewachsen, glaube ich, als wir die Uni verlassen haben, da war es 12, aber wir haben uns ja alle dran gewöhnt, dass der S&P ist bei 25, 26. Ja. Die Zahlen sind höher. Wichtig ist immer der Vergleich zur Benchmark und da sind wir halt viel billiger als die Benchmark, ob auf PE, Book Value, Sales Multiple. Wir gucken auch auf die Qualität der Bilanzen. Das ist sehr, sehr wichtig im Gesamtkontext aller Constituents, die wir in dem Fonds haben.
Also so wie ich eure Palette bisher verstanden habe, ist sie tatsächlich dazu angedacht, sich von den Indizes, vielleicht auch von der Übermacht im Gesamtvermögen der USA oder im liquiden Gesamtvermögen zu emanzipieren und zu diversifizieren. Welche Rolle spielen denn die USA selber in eurem Gesamtuniversum?
Ja gut, also wenn wir die USA im globalen Large Cap Bereich neutralisieren wollen, dann sind wir bei 70%. Und damit habe ich ja noch nichts gekonnt, weil ich muss ja ein Alpha generieren. Und ich muss die Kosten decken. Insofern entweder ich gehe weit drüber oder ich versuche über andere Positionierungen in anderen Sektoren oder Bereichen unsere Alpha-Quelle zu sichern. Aktuell ist im Large Cap Bereich unser Gewicht so bei um die 50% bei amerikanischen Aktien. Im Mid- und Small Cap Bereich sind wir so bei 30% und 40% sind der Benchmark. Also wir haben dort ganz klare Abweichungsrisiken. Und wie gesagt, für alle unsere Produkte ist der Active Share in der Regel so bei über 80%. Tracking Error zwischen 7, 8, 9. Ist teilweise auch abhängig davon, wie gerade einzelne Large Caps sich bewegen, die wir ja so nicht abbilden können. Das ist aber für uns nicht ungewöhnlich. Damit haben wir keine schlaflosen Nächte. Das ist Teil des Investmentprozesses seit 30 Jahren. Du wolltest was fragen, Christian.
Und um das nochmal zu verstehen, wie der Bottom-up-Prozess den Top-down-Prozess trifft, ihr habt ein, ich glaube, das ist wirklich gewachsen über die ganze Zeit, einen quantitativen Selektionsprozess. Ihr habt Daten im großen Maße, auch historische, und daraus werden dann bestimmte Aktien selektiert. Vielleicht erklärst du nochmal, wie sozusagen aus dem quantitativen großen Meer an Daten dann Unternehmen es wirklich auf die Shortlist schaffen. Sind das dann qualitative Kriterien, die zur Nominierung für den Fonds führen? Und dann müssen wir noch verstehen, wie sozusagen euer geopolitisches, makroökonomisches Bild einer Region dann irgendwann diese Bottom-up-Ebene trifft und dann sagt Harald Sporleder oder sein Portfolio-Management-Kollege, die Aktie gehört ins Portfolio?
Ich versuche es mal in wenigen Worten zu umreißen, weil der Prozess im Detail natürlich umfangreicher, komplizierter ist. Aber wichtig ist die Formulierung, dass es ein Zehnkampf ist. Und in einem Zehnkampf ist man nur dann weit vorne, wenn man in vielen Disziplinen sehr gut ist. Und viele unserer Aktien müssen in vielen Disziplinen sehr, sehr gut sein. Fast unwahrscheinlich, dass eine Aktie in allen Disziplinen Gewinner ist. So, die eine Disziplin heißt bei uns in dem Chico, in der Chico-Systematik, die ein Multifaktor-Modell auf den reinen Bewertungsparametern, das heißt, das sind die Value-Kriterien, Bilanzqualität, Free Cash Flow etc. pp. Und dann kommt die nächste Komponente, die ist absolut wichtig. Und hier hat uns die Technologie in den letzten Jahren geholfen. Das ist unsere eigene KI-Entwicklung, die auch von der Bundesregierung unterstützt wurde. Wir haben für dieses KI-Programm eine signifikante Unterstützung erhalten. Wir wollen feststellen, wo befindet sich das Unternehmen X im Marktumfeld. Und das sind die zahlreichen Makroparameter. Wir haben bis zu 29 Makroparameter definiert, von Zinsen, von Inflationsraten, von der technischen Situation einer Einzelaktie etc., um wirklich zu verstehen, dass wir Aktien wählen, die nicht nur bewertungstechnisch und von ihrem Geschäftsmodell attraktiv ist, sondern die auch im Marktumfeld gewollt ist. Und dafür muss dieser KI-Score auch noch attraktiv sein. Und in der Kombination liefern wir unserem Portfolio-Manager, die die alleinige Entscheidung über die Portfolio-Konstruktion haben, nicht der CIO, liefern genügend Anhaltspunkte, dass wir eine sogenannte Kaufliste haben. Und aus dieser Kaufliste, die schon sehr, sehr kurz ist, unser Universum ist 16.000 Aktien groß, und diese Kaufliste sind so 250 Werte, und daraus wollen wir denn im Large Cap Bereich 120, 130 selektieren. Und dieser letzte Schritt ist dann die Entscheidung des Portfolio Managers. Ich sage das immer ganz banal, dann kriegt er drei europäische Banken und wir brauchen aber nur eine. Und da muss er nochmal drüber schauen, weil die alle drei sehr, sehr ähnlich gut sind, dass wir uns regional gut aufteilen, weil es kann ja passieren, dass noch drei andere Schweizer Aktien aus anderen Sektoren hinzukommen. Und auf einmal sind wir extrem Schweiz long. Wir müssen ja auf die Währung achten. Das ist dann Portfolio-Konstruktion. Und hier lege ich sehr, sehr viel Wert auf Investment-Talent. Talente, die in der Lage sind, über Assetklassen hinweg zu denken. Ein Aktienfondsmanager heutzutage darf nicht ignorant sein gegenüber den Entwicklungen an dem Anleihemarkt oder an den Währungsmärkten. Das ist inkrementell wichtig, stellt auch eine wesentliche Veränderung der Asset-Management-Industrie in den letzten 15 Jahren dar.
Und um abschließend nochmal kurz zu umreißen, welche eure Hauptthemen sind. Den Small Cap haben wir besprochen. Die Emerging Markets sind in einem eigenen Fonds abgebildet. Was umfasst der Systematic? Der ist global.
Unser Lingo Systematic ist eines unserer ältesten Produkte. Das ist ein globaler Fonds mit einer Benchmark MSCI World. Klarer Value-Ansatz. Jetzt sind wir bald in den 3 Jahren des Track-Records nach der Umstellung des Investmentprozesses, also auch der Integration der KI-Komponente und der Makrofaktoren in die Entscheidungsfindung. Und die Performance hat sich wesentlich stabilisiert und zeigt auch, dass der geänderte Investmentprozess, der für alle Produkte gilt übrigens, sehr, sehr stabil funktioniert. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig sein muss, um schrittweise die Akzeptanz bei den Investoren zu gewinnen und auch wieder zurückzugewinnen.
Ich habe gerade übrigens geguckt bei dem Small Cap Fonds. Ihr habt eine Korrelation zum MSCI World, zumindest nach dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, von 0,68.
Ja.
Und das ist, glaube ich, genau das, was ihr auch anstrebt. Damit
das
ist die Diversifikation genau unterstrichen.
Auch ich, bei wesentlich geringerer Volatilität, ja, weil MSCI World ist ja wesentlich volatiler und das ist bei dem Produkt nicht gegeben. Das ist also, es bietet sich an, wer mit uns Small Caps will, und ich glaube, Christian, so verstehen wir uns auch beide, das ist mit uns Small Cap, man kommt nicht drum herum. Die Frage ist nur, nimmt man in einem Aktienportfolio 5 oder 10 oder 15% mit rein? Das ist immer eine Gefühlsentscheidung des einzelnen Investors. Aber mit uns Small Caps sollten in jedem Produkt abgebildet sein. Nur wie mache ich das im globalen Maßstab? Ja, die Benchmarks sind brutal breit diversifiziert. Es gibt gar nicht so viele ETFs drauf, weil es einfach viel zu teuer ist, das abzubilden. Insofern sind breit diversifizierte globale Produkte durchaus adäquat, um das Exposure abzubilden.
Hm. Lass uns gleich noch genau bei der Ebene zum Abschluss bleiben. Wenn du einen Investor, und da triffst du viele Stiftungen, eigentlich Vermögensverwalter oder Vermögensträger, die wissen, der MSCI ist zu USA-lastig, ist abhängig von ganz wenigen Aktien. Hat man sowieso schon irgendwie, welche Ratschläge gibst du? Also, dass man sich wirklich dann mit der Frage beschäftigt, welche Quote an Small- und Mid-Caps wäre denn angemessen? Das ist eine wichtige Frage. Was wären andere wichtige Fragestellungen, die du vorschlagen würdest und wo du Empfehlungen aussprechen würdest?
Gut, einiges habe ich schon mal so am Rande erwähnt. Das umfasst sicherlich auch die Frage der Akzeptanz, gewisse Trends nicht zu ignorieren. Und auch wenn es schlimm klingt, aber auch wenn wir akzeptieren müssen, Europa hatte seine 70 Jahre, bedeutet das, welche Region hat die nächsten 60, 70 Jahre? Das ist eher was für unsere Kinder, die das sicherlich dann vielleicht bestätigen werden. Aber diese Art der Kapitalneuallokation für die nächsten 40, 50, 60 Jahre ist immanent wichtig für jedes Family Office, was ja in Generationen ebenfalls denkt. Und das sind für mich Allokationsentscheidungen, die einen sehr, sehr langfristigen Charakter haben. Und wenn wir eins vielleicht gelernt haben von den Chinesen, wir können sie kritisieren, dass keine Gesellschaftsform macht alles richtig. Aber die Chinesen haben ein ganz klares wirtschaftspolitisches Programm. Und das ist nicht, es wird nicht von Quartalszahlen bewegt. Die wollen sich wirtschaftlich für die nächsten Jahrzehnte aufstellen in den einzelnen Subsektoren, in einzelnen Technologien. Und das ist Wirtschaftspolitik. Und diese Art von Denke übernehmen andere Länder. Und es gibt sogar Wirtschaftsführer, wie beispielsweise Oliver Blum vom VW, der gesagt hat, wir müssen mal drüber nachdenken, ob das, wie soll man sagen, das planwirtschaftliche Denken der Chinesen vielleicht doch das ein oder andere positive hat. Ich komme nun selber aus bin in der DDR groß geworden als Jugendlicher. Wir wissen, dass das ganz schön in die Hose ging, das gesamtplanwirtschaftliche Denken. Die Chinesen haben da, glaube ich, eine Schippe draufgelegt und haben da die kapitalistische Komponente mit eingearbeitet. Und diese Denke wird von anderen Ländern übernommen. Ob das die Brasilianer sind, ob das die Indonesier sind. Das zeigt die Veränderung im gesamten Bild der Wirtschaftsflüsse. Ja.
Da, ich würde eher sagen, diese Regionen, diese Länder geben sich ein Zukunftsbild. Correct. Und genau das vermisse ich in Europa. Und nicht nur in Europa, auch in Deutschland. Und ich glaube, es ist auch nicht Ich halte es für sehr angemessen, wenn sich ein Land mit seinem Industriemix und seiner Bevölkerung eine Idee gibt, wo man eigentlich hin will und was für eine Rolle man in der Welt spielen möchte. Gott. Bei den Amerikanern sehen wir das auch und das wirkt dann natürlich sehr, sehr aggressiv und es ist ja auch aggressiv. Da ist die Frage, wie jetzt auch aus deiner makroökonomischen Perspektive und vielleicht auch geopolitischen Perspektive die USA dann überhaupt langfristig eine solche Dominanz weiter einnehmen können. Vielleicht wird die Dominanz dann nur noch übers Militär und diese technologische noch Überlegenheit dargestellt, aber vielleicht sieht das dann in 10 Jahren komplett anders aus. Das kann ja niemand ausschließen. Und wenn man sich anschaut, wo die technologischen Nischen weiterentwickelt werden, dann findet auch sehr viel in China statt. Das müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein, gerade wo wir so in der Mitte eingekeilt in Europa sitzen und unser Geld irgendwie sinnvoll allokieren müssen. Ja, wir haben über die Region gesprochen, wenn du solche Empfehlungen gibst, über die Kapitalisierungsgröße und vielleicht über eine thematische Ebene. Gibt es da auch bestimmte Beobachtungen von deiner Seite? Denn wenn ich den MSCI World kaufe, dann weiß ich, welche Themen ich abgebildet habe, dann weiß ich auch, welches Thema dominiert. Aber vielleicht kann ich mich dann als Diversifikation zu diesem großen Index oder zu Portfolios, die diesen Index schlagen wollen und deswegen genauso aussehen oder nur, ich sag mal, marginal davon abweichen, nochmal emanzipieren, indem ich dann thematisch nochmal andere Felder abdecke. Hm. Denkt ihr in solchen Themen?
Ja, natürlich. Also da wir keine Nvidia haben, müssen wir woanders irgendwie das Alpha für unsere Kunden verdienen. Und was wir vielleicht ganz banal gelernt haben, das ist das, was wenig vorhanden ist, ist sehr, sehr wertvoll. Das ist Energie. Das sind Rohstoffe. Und das lernen wir gerade auf die ganz harte Tour.
Ja.
Aber das bedeutet auch, das generiert auch Chancen. Ja, Energiepolitik, Rohstoffzugang, Rohstoffverfügbarkeit, diese Art der gesellschaftspolitischen Adaption, der Veränderung im weltwirtschaftlichen Kontext ist höchst interessant. Wenn wir beispielsweise in Europa irgendwann beginnen zu verstehen, dass wir energiepolitisch auf einem Suizidweg unterwegs sind, ist die Anpassung dieser Strategie höchst interessant. Ja, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir wieder Grundlast darstellen? Und das betrifft für uns Alpha-Quellen im Material-Sektor. Das betrifft Alpha-Quellen in den Technologie-Providern, die wir auch in Europa beispielsweise haben. Ja, weil jede Energie muss irgendwo transportiert werden. Das sind Kabel. Und das ist, da gibt es gar nicht mehr so viele Anbieter weltweit. Zwei große sind beispielsweise aus Europa. Das sind für uns Themen, da bewegen wir uns sowohl auf der Infrastruktur als auch in dem Sektor Materials sehr wohl. Und ich bin höchst davon überzeugt, dass der Goldtrade letztendlich in der geopolitischen Veränderung, die wir jeden Tag sehen, sustainable ist. Und ich weiß nicht, wo der Goldpreis landet, aber ich weiß, dass die Goldminen einfach zu billig sind, dafür, dass sie keine Schulden haben und sich mit einem sehr, sehr attraktiven Goldpreis auseinandersetzen können. Das sind unterliegende Themen, die werden jetzt gerade seit ein paar Wochen ausgeblendet, weil der Goldpreis ein bisschen runtergekommen ist und jeder über die Memory-Chips redet. Aber der unterliegende Trade ist nicht verloren gegangen. Und der ist für mich wichtig als Value Investor. Wo kriege ich stabile Cashflows? Wo kriege ich saubere Bilanzen? Das sind die Unternehmen, die ich gerade erwähnt habe, die auch die Sektoren.
Bei Energie haben wir ja letzten Endes als Deutsche ein bisschen verlernt, uns mit Kerntechnik zu beschäftigen. Was ja schade ist, der Unfall in
Fukushima?
Der Ukraine, nee, nicht Fukushima, so, sondern in Tschernobyl, jährt sich jetzt 40 Jahre und wenn ich höre, wie damals über unsere deutschen Atomkraftwerke gesprochen worden ist, dann ist das eine komplette Umkehr dessen, was wir heute darüber da sagen und denken. Und das ist wirklich ganz erstaunlich, wie sich sozusagen unsere Sicht auf so eine Energiequelle verändert hat. Aber letztlich denkt ja der Rest der Welt über Nuklearenergie ganz anders. Ist das ein Feld, das ihr besetzt?
Ja, ganz klar. Ich meine, da dürfen wir nicht ignorant sein. Europa in einzelnen Regionen, du hast vorhin mal die Schweiz erwähnt, ja, ohne Kernenergie haben die ein Problem, ja. Und das betrifft die Franzosen, das betrifft viele Länder in Europa, die auf Kernenergie setzen, die dementsprechend auch nicht das Grundlastproblem haben oder die selbst gar keinen Zugang zu Öl oder Gas haben. Die haben einfach die Botschaft verstanden, dass wir für unsere eigene gesellschaftspolitische Entwicklung das Thema Energie absichern müssen. Und da ist Deutschland halt einen anderen Weg gegangen. Und die Konsequenzen dessen müssen wir jetzt und auch weitere Generationen ausbaden. Das ist ein Riesenfehler gewesen, weil, wie gesagt, physikalische Gesetze ignoriert wurden aus ideologischer Überlegung. Aber AKWs werden überall in der Welt zunehmend stärker gebaut. Sicherlich auch mit der Fragestellung, dass viele der Fragen nicht beantwortet ist, sprich die Entsorgung. Aber es komplett zu ignorieren, ist ein Riesenproblem und darf in der Art und Weise von uns nicht weiter verfolgt werden, um uns nicht abhängiger zu machen, wie wir jetzt schon sind. Und ich denke, der Prozess des Umdenkens beginnt. Viele Wirtschaftsführer werden jetzt diesbezüglich aktiver. Herr Reitzler am Wochenende in der Welt am Sonntag mit einer ganz klaren, und ich schätze ihn sehr, mit einer ganz klaren Aussage dazu, dass wir das Grundlastproblem lösen müssen. Ansonsten können wir die ganze Wirtschaft hier vergessen. Und das umfasst Gaskraftwerke, das umfasst wahrscheinlich auch AKWs. Und es ist ja eigentlich, ich glaube, Christian, das siehst du aus, es ist ja lächerlich, wenn wir dann sagen, wir haben keine AKWs und kaufen den Atomstrom bei den Franzosen und Tschechen ein. Das ist in meinen Augen schon eine, ja, ein Betrug am Wähler. Ja. Und dieser Betrug am Wähler wird am Ende ja gesellschaftspolitisch über Wahlen wieder ausgetragen. Das sehen wir auch in Deutschland mit den vielen Konsequenzen. Aber das sehen wir vielmehr, dass wir in dem relativen Kontext gegen andere Länder zurückfallen. Und dieses Zurückfallen, das macht mir als Familienvater am meisten so. Mhm. Ja, weil wir das nicht einfach so von heute auf morgen kompensieren können. Aber ich möchte es auch gerne unseren Podcast in einer positiven Art und Weise gerne beschließen, Christian. Wir Deutschen haben aber auch über viele Jahrzehnte gezeigt, wenn es mal eng wird, können wir uns auch aufrappeln. Und diesen Prozess müssen wir triggern. Ja, wir haben sehr viel Intelligenz. Wir müssen endlich mal wieder strukturiert in unsere Bildung investieren, wie auch andere Länder das begriffen haben. Ja, gerade die asiatischen Länder haben das begriffen. Bildung ist das A und O. Dort müssen wir föderalistisch weniger werden, um die Bildung in den Mittelpunkt unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu stellen. Und wenn uns das gelingt und wenn wir anfangen, nicht nur darüber nachzudenken, unsere Life Balance zu optimieren, sondern unsere Wirtschaft wieder auf den Vordermann zu bringen, dann wird auch das Kapital wieder nach Deutschland fließen und auch nach Europa. Das ist meine Hoffnung, aber nur mit Fakten wird diese Hoffnung auch von den internationalen Investoren geschätzt. Den Status haben wir nicht. Deshalb suchen wir als Lingo Asset Management derzeit mehr Alpha in den Emerging Markets und in ausgewählten amerikanischen Aktien.
Das war ein herausragendes Vorschlusswort. Und jetzt möchte ich noch eine andere positive Brücke bauen. Harald, denkst du, dass wir am Jahresende in den Kapitalmärkten sagen, das erste Quartal war ganz schön wild mit diesem Iran-Konflikt, aber insgesamt war es ein viertes gutes Aktienjahr in Folge?
Ja, also die Meinung teile ich. Ich hätte nichts dagegen, wenn es jetzt bis zum Sommer mal ein bisschen ruhiger wird. Ja, das war sicherlich ein bisschen rough, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber wenn wir ehrlich sind, fairerweise Corona, Ukraine-Krieg, also so richtig Ruhe kommt an den Kapitalmärkten nie auf und das kennen wir eigentlich seit 20, 30 Jahren. Ja. Ich hoffe, dass wir eine Normalisierung auf der Ölpreisentwicklung bekommen. Dann werden die Inflationsängste etwas kleiner, aber auf einem höheren Niveau sein. Und ich hoffe, dass wir gesellschaftspolitisch etwas vernünftigere Entscheidungen treffen. Das geht auch als Botschaft an Kollege Trump mit seinen sinnlosen Zöllen. Das reflektiert sich irgendwann an den Aktienmärkten. Ja, da ich teile deine Aussage, gerade bis für das vierte Quartal, dass wir dann wieder ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kommen. Aber letzter Gedanke von meiner Seite, es kommt meist anders, als man denkt. Ja. Und diese Flexibilität müssen wir ja haben.
Das ist so und dafür gibt's uns ja auch, sowohl dich als auch in unserer Rolle. Und ich bin dir sehr dankbar für das heutige Gespräch, weil du Donald Trump einen Hinweis gegeben hast. Ich bin sicher, er hört diesen Podcast, er folgt mir auf True Social und er wird bestimmt auch kommentieren. Lieber Harald, das war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Am frühen Morgen so viele Impulse, das müssen wir nochmal im Podcast nachhören. Ich freue mich, dass wir das Gespräch geführt haben. Freue mich sehr aufs nächste Mal. Und dann können wir vielleicht auch nochmal über Diversifikationsaspekte sprechen und die Emanzipation von den großen Indizes. Darüber haben wir heute sehr, sehr viel gelernt und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
Ich danke dir für die sehr angenehme Moderation auf zu früher Stunde. An mir soll es nicht liegen, das auch noch früher zu machen. Ich liebe die frühe Stunde. Danke für die sehr unterhaltsame Moderation und die vielen Gedanken. Ich schätze das sehr, Christian.
Danke, Harald. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.